Gesellschaft.
Hallo und willkommen zurück zu Gedankensprünge, unserem Podcast zu Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft. Und wir möchten heute über das Thema Tradition sprechen. Viele verbinden Tradition ja mit etwas angestaubten Ritualen, Folklore, dem Schützenverein oder auch den Weihnachtsbäumen und insgesamt vielleicht eher mit dem Gegenteil von Innovation. Deswegen stellt sich für uns die Frage, brauchen wir denn noch Tradition heutzutage? Und die möchte ich gerne diskutieren mit Dr. Birgit Stamberger, der wissenschaftlichen Koordinatorin am Zentrum für kulturwissenschaftliche Forschung Lübeck der Universität zu Lübeck, mit Professor Arvid Gast, Professor für Orgel an der Musikhochschule Lübeck und mit Professor Heiner Lippe, Architekt und Professor für nachhaltiges Planen und Bauen an der Technischen Hochschule Lübeck. Herzlich willkommen. Und dann wollen wir doch gleich ins Thema einsteigen. Heiner Lippe, welche Bautraditionen werden denn heute wiederentdeckt?
Schöne Frage. Bautradition. Wir sind ja in Zeiten des Klimawandels. Klimaschutz ist auf der Agenda ganz, ganz oben. Und deswegen versuchen wir jetzt, Bautechniken und Baumaterialien wieder hervorzuholen, die unsere Vorväter und Vormütter auch schon benutzt haben. Und vor allen Dingen betrifft das die sogenannten nachwachsenden Rohstoffe, also das Arbeiten mit Holz, mit Fasern, mit Stroh und so weiter. Und auch der Lehm spielt eine ganz große Rolle. Das Schöne ist dabei, das sind Traditionen gewesen, die in der Regel über die großen Kriege in unserem 20. Jahrhundert vom Tisch gekehrt worden sind und die jetzt wieder aus der Mottenkiste geholt werden, weil man mitbekommen hat, dass dort ganz, ganz hohe Qualitäten zu erzielen sind und nicht nur in der umweltbezogenen Denke, sondern auch in der technischen Ausführung nachher.
Ja, vielen Dank. Birgit, was sagst du denn? Inwiefern stehen denn Tradition und Moderne im Widerspruch?
Also ich würde gerne mal mit dem Begriff Tradition beginnen, tradiere, überliefern, weitergeben, etwas, was sozusagen über das Individuum hinaus weitergegeben wird. Das heißt, wir sind irgendwie passiv Dingen ausgesetzt, mit Überzeugungen, Handlungsmustern, Vorstellungen. Und das alles sozusagen in dieser Differenz von Tradition und Moderne bedeutet, dass die Moderne sich gerade über die Absetzung von Traditionen in ihrem Selbstverständnis versteht, nämlich wir werfen die alten Traditionen ab. Moderne Gesellschaften definieren sich über Wandel. Traditionelle Gesellschaften werden traditionell als stabile, sozusagen feststehende Gesellschaften verstanden. Tradition und Moderne ist ein Gegensatzpaar, was, glaube ich, soziologisch und sozialwissenschaftlich so Mitte des 20. Jahrhunderts für sogenannte Modernitätstheorien steht. Und dabei vor allen Dingen ein Problem mit sich bringt, nämlich die Blindheit für die eigenen Traditionen. Denn auch moderne Gesellschaften haben Traditionen. Und die Frage ist, wie wir Tradition verstehen und was das eigentlich ist.
Na, diese Fragen zu beantworten, haben wir ja schon einiges zu tun in diesem Podcast. Aber zunächst einmal, Arvid Gast, wie macht man denn traditionelle Elemente, wie zum Beispiel auch die Kirchenmusik, zukunftsfähig?
Ja, das ist in der Kirchenmusik tatsächlich so, dass die Tradition sehr lang zurückreicht. Also von den biblischen Gesängen bis heute eben. Und ich denke, man macht es dann lebendig, das klang gerade an, wenn man sich der Tradition bewusst ist und wenn Tradition nicht über Erneuerung geht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das ist in der Kirchenmusik so, dass sie von der Avantgarde-Musik bis hin zu popular musikalischen Inhalten heute alles finden können, was Menschen bewegt. Und das Problem, was wir in der Kirchenmusik haben, ist eher, dass wir heute eine sehr individuelle Lebensweise haben und dass jeder seine eigene Musik mag und dass wir weniger Gruppenzwängen ausgesetzt sind und die Menschen auch nicht mehr sich unter diese Zwänge gerne begeben. Und von daher ist es ein Problem, diese alten Traditionen, alte Lieder weiter zu entwickeln oder auch weiter singen zu lassen, weil sich viele davon abkehren. Aber ich denke, wenn man offen ist für das, was war und offen ist für viele verschiedene Stile, dann ist auch die Kirchenmusik zukunftsfähig.
Wie ist das im Bau? Bereich. Wie unterscheiden sich da Modern und Tradition?
Das ist ganz lustig, das trifft sich schon, weil wir sprechen ja auch von der Moderne der Architektur. Mich hat das als Studierender damals irritiert, dass von einer Moderne gesprochen wird, die schon so lange her ist. Das heißt, die Moderne oder der Ausdruck der Moderne in der Architektur ist eigentlich auch schon Tradition geworden. Und das ist das, was ein bisschen schwierig ist. Da drückt sich so ein bisschen aus die Sehnsucht der Menschen nach etwas Festem. Und da wird das, was die Moderne bedeutet hat, wiederum als Fixum ganz gerne anerkannt. Das merken wir auch in der Architektur, in den Wettbewerben, dass ganz gerne zurückgegriffen wird auf die Elemente, die zu jener Zeit hoffein waren oder en vogue waren oder eigentlich auch nicht en vogue waren, sondern eher nicht en vogue, sondern krawallig waren, die modern waren, die neu waren. Das war das eigentlich, ja. Und das ist ganz wichtig, dieses Paar. Ich würde mal zu dem Tradierten noch das englische Trade dazu nehmen. Das Verhandeln oder das Handeln, das Aushandeln zwischen was ist Bestand und welchen Wert hat Bestand und wie gehe ich mit der Moderne um? Ist Moderne, komme was wolle, das Diktum jeweils einer neuen Zeit oder darf ich mich auch in einer Tradition bewegen oder vergreifen oder bedienen? Das sind so die Fragen, die dahinter stehen. Und in der Architektur ist das ganz groß. Wir haben diese Diskussion gerade im sogenannten ökologischen Bauen, wo dann gesagt wird, ja nee, das Bauen jetzt mit Holz und Lehm, das ist ja eine Wollsockenarchitektur, das ist keine Architektur. Gemessen wird das an den Ausdrucksformen der Moderne. Und das ist schwierig. Es gibt Kollegen, die sagen, ein geneigtes Dach gibt es nicht mehr. Das funktioniert nicht. Wir müssen nur noch Flachdächer haben. Siehe Weißenhofsiedlung in Stuttgart und ähnliches, ja. Und das ist für mich, ich denke, es ist, wir müssen der Zukunft offen begegnen. Wir müssen die Qualitäten in der Tradition sehen, dürfen sie mitnehmen. Wir dürfen sie auch modifizieren, wenn wir den Kern verstehen. Und nicht als Zwang. Eben kam das Wort Zwang auf, ja.
Dazu vielleicht Frage an Arvid. Was sind denn die Flachdächer in der Musik im übertragenen Sinne? Also was sind da die neuen Elemente, die jetzt im Aushandlungsprozess mit den traditionellen Elementen stehen?
Naja, es ist die Frage bei der Kirchenmusik, was wollen wir in der Kirche, ich nenne jetzt mal Kirche als auch mein Ort irgendwo, was wollen wir selber noch veranstalten und was geben wir ab? Also wenn es darum geht, populare Musik zu machen, dann gibt es ja nicht nur einen Stil, das wissen wir ja alle. Also, und das ist genau das Problem, das auszuhandeln. Ich finde, ist ein Problem zu behaupten, also diese Flachdach-Geschichte ist ja sehr interessant. Das würde in der Musik generell bedeuten, wir reden nicht mehr über Harmonie, sondern wir reden über Cluster und Klänge, wie es in der Avantgarde üblich war. Es gibt keine Dur- oder Moll-Tonalität mehr, sondern wir heben alles auf. Aber bezogen jetzt auf das, was jetzt in der Kirche gerade stattfindet, die Diskussion, geht es eher um die Frage nach Popularmusik. Das ist neu, das ist quasi das Flachdach. Und das ist etwas, was ich doch sehr bezweifle, dass es das Flachdach ist, sondern es sind ganz, ganz traditionelle Formen, die wiederholt werden. Also wenn es so wäre mit dem Flachdach, das fände ich an sich sehr spannend. Dafür gibt es aber in der Kirche nur ganz wenige Orte, ganz spezialisierte Orte, wo sowas tatsächlich stattfindet. Und da wäre ich sofort dabei, würde sagen, ja prima, wir bieten Formate an, wo tatsächlich dieses Flachdach dann auch gefeiert wird und wir uns völlig losmachen von den traditionellen Formen, um die Tradition oder die alten Formen eben auch selber wieder zu spüren.
In den Kulturwissenschaften das Flachdach. Ich würde sagen, Tradition ist ein lebendiges Forschungsfeld der Kulturwissenschaften, auch in dem, was Heiner sagt, tradiere, handeln, nämlich etwas, wie Aleida Aßmann gesagt hat, eine kulturelle Strategie, etwas auf Dauer zu stellen, denn wir sind unausweichlich dem Verfall ausgesetzt. Gesellschaften können über Tradierungen eigentlich sowas wie eine Kontinuität oder Dauer oder die Selbstreproduktion der Gesellschaft gewähren. Und von daher sind das Strategien erstens von Zeit, also Zeit auf Dauer zu stellen. Traditionen sind aber auch etwas, was mit Identität zu tun hat. Also es sind eigentlich kulturelle Konstruktionen von Identität. Wir hatten gerade kürzlich der Bundeskanzler, der gesagt hat, beim Aufstellen des Weihnachtsbaums, das ist eine Tradition, die schafft Zusammengehörigkeit. In dem Fall ist natürlich Tradition als ein als ein Identitätskonstrukt auch etwas Ausschließendes, nämlich damit Gruppenzugehörigkeiten zu behaupten oder herzustellen, aber gleichzeitig Ausschlüsse damit auch zu legitimieren. Und ich fand jetzt gerade in der Vorbereitung auch auf diesem Podcast wirklich erstaunlich, wie lebendig dieses Forschungsfeld zu Tradition ist in ganz vielen Bereichen. Also man kann so an Namen denken wie Aleida Aßmann zum Beispiel, die sich ganz grundsätzlich mit Traditionsmodellen beschäftigt hat und genau diese kulturelle Strategie der Dauer, etwas auf Dauer zu stellen, betont hat. Für Adorno war die Kategorie der Tradition etwas Feudales, weil damit natürlich eine, ja, häufig so eine aristokratische Klassenzugehörigkeit behauptet wird. Wir können beobachten, wie in höheren Klassengesellschaften, aristokratischen Klassen, so Traditionen sehr, sehr gepflegt werden. Also ich denke immer so auch an Schützenvereinen. Das sind sozusagen bestimmte Praktiken, die tatsächlich so eine Art von Gruppenzugehörigkeit ja manifestieren und damit tatsächlich etwas darstellen, was der Einzelne nicht ja groß begründen kann und vor allen Dingen, weil sie nicht begründungspflichtig sind. Also Traditionen sind eben nicht begründungspflichtig, weil sie als normal, selbstverständlich hingestellt werden. Und da setzt die kulturwissenschaftliche Forschung ein und sagt, ha, diese Selbstverständlichkeit, die müssen wir in ihre Nichtbegründungspflicht eigentlich herausarbeiten.
Spannend. Was bedeutet das denn für das Individuum? Also kann zum Beispiel ein Kind überhaupt ohne Tradition groß werden, also oder eine Identität bilden?
Schwierige Frage. Ich glaube, wir tun es immer, weil Erziehung und Identitätsbildung immer eine soziale Praxis ist, die von tradierten kulturellen Annahmen geprägt ist. Wir können das sehr schön beobachten in der Geschlechterforschung. Da gibt es tradierte sozusagen Auffassungen davon, wie Geschlecht zu sein hat, welche Formen von Geschlechterverhältnissen wir zulassen in einer Gesellschaft. Die westlichen Kulturen sind sehr binär organisiert, also von dem Paradigma der Zweigeschlechtlichkeit geprägt. Und dieses Paradigma der Zweigeschlechtlichkeit ist so stark, dass es eigentlich seine eigene Geschichtlichkeit vergessen lässt. Das ist etwas, was wir seit Jahrzehnten mittlerweile aufbrechen. Traditionenbrüche nannte mal Axelie Knapp einen Aufsatz, der sich mit der feministischen Theorie und den unterschiedlichen politischen Konstellationen von Geschlecht genau in diesen tradierten Zusammenhängen beschäftigt hat.
Der Dalai Lama sagte dazu ja, in manchen Regionen der Welt mag die Diskriminierung der Frau Tradition sein, Unrecht ist sie trotzdem. Ich fand dieses Zitat sehr eindrücklich, als ich das gelesen habe. Und du sagtest mir ja auch im Vorgespräch, dass wir ja eigentlich ein Paradoxon haben, nämlich dass wir Gleichheit fordern, aber gleichzeitig auch wieder über die Natur in Frage stellen. Kannst du uns das noch ein bisschen erläutern?
Na, das Paradoxon ist eigentlich die geschichtliche Entwicklung der Moderne selbst, in der die Gleichheit der Menschen postuliert wird, aber durch die Humanwissenschaften des 18., 19. Jahrhunderts die Frau auf eine bestimmte Stellung sozusagen gebracht wird und damit Ungleichheit legitimiert wird. Das ist dieses Paradoxon der Moderne, in dem, was die Geschlechterforschung herausgearbeitet hat. Vielfalt übrigens auch im Hinblick auf das Aufbrechen von Traditionen können wir zeigen in den ethnologischen Forschungen, dass wir ganz viele Kulturen kennen, die verschiedene, mehrere Geschlechter pflegen und in denen auch Personen, die dem dritten, vierten, fünften Geschlecht angehören, eine symbolische und soziale Position haben. Diese ethnologische Perspektive, diese kulturanthropologische Perspektive ist ganz entscheidend dafür, aus diesen Vorstellungen, dass Zweigeschlechtlichkeit so etwas wie eine natürliche Tradition ist, auszubrechen.
Und wissen, dass das ja unglaublich problembehaftet ist, an diesen Traditionen festzuhalten, passiert es aber trotzdem. Deswegen jetzt nochmal die Frage in die Runde, warum hängen wir denn so an Traditionen?
Es gibt so viele Ansätze jetzt. Das ist ganz, ganz spannend. Ich würde mal jetzt das Raster-Elektronenmikroskop nehmen und mal das Wort Tradition runterbrechen auf seine kleinen Traditionsbestandteile und sagen, dass selbst in einer Familie, die keine Tradition hat, die Tradition der Nicht-Tradition besteht. Das war darauf bezogen. Und jetzt habe ich schon fast die Frage wieder vergessen. Das war mir bloß ganz wichtig. Also wichtig ist insgesamt in dem ganzen Komplex immer die Definition der Begriffe. Auch was ist Gleichheit, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das ist erstmal das Thema, ich setze eine Augenhöhe an, ich möchte eine Augenhöhe haben. Und dann muss ich wieder eine Freiheit haben, auch mit dieser Augenhöhe zu sprechen, mich auseinanderzusetzen. Und das ist unheimlich wichtig. Zu der Frage, was Tradition heute bedeutet. Tradition ist für mich immer noch hat diesen Punkt der Sicherheit. Ich bewege mich in einem Feld, was ich einigermaßen abstecken kann. Und im Idealfall ist das die Insel, auf die ich immer wieder zurückkommen kann. Ich kann aber meine Höhenflüge machen oder meine Tiefgänge, je nachdem. Und das ist eigentlich das, was wichtig ist. Und in diesem Fall ist eine Tradition ein sehr verbindendes und konstruktives Element und eben nicht fesselnd in dem Sinne. Und ich kann mir im besten Falle auch ausdenken, ups, ich springe hier auf meinen nächsten Traditionsbereich, den ich jetzt entdeckt habe, und gucke von dort aus. Jetzt kommt dieser ethnologische Gesichtspunkt. Es gibt einen Autor, das ist ein Professor der Ethnopsychiatrie an der Sorbonne in Paris, der Toby Nathan, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, der auch Krimis schreibt und der schreibt die im Milieu der Schwarzafrikaner, die in Paris oder in Frankreich gelandet sind. Und da wird ein ganz spezieller Diskurs gemacht. Da wird über die Not der Frauen zum Beispiel gesprochen, weil sie dort nicht die Rituale, die sie dort kennen, in ihrer Gesellschaft vollziehen können, wo dann auf geheimnisvolle Weise Leute eingeflogen werden, die dann nicht mehr mit Scherben, sondern sonst wieder ihre Praktiken betreiben. Aber es ist ganz spannend zu sehen, dass es auch eine Sache des Gesichtspunkts und auch der kulturellen Sozialisation ist. Und deshalb müssen wir immer aufpassen, und das tun wir auch gar nicht, uns erheben und zu urteilen. Ich war eben ganz bisschen, der Satz von dem Dalai Lama, so ein bisschen irritiert dabei, weil ich verteidige das überhaupt nicht, diese Praktiken, das ist damit nicht gemeint, aber ich muss ganz genau gucken, wo ich stehe und in welchen Zwängen die Menschen sind, die damit groß geworden sind. Das ist ganz, ganz wesentlich dabei.
Dann wiederhole ich gleich nochmal die Frage von eben, weil ich glaube, da sind wir noch nicht ganz zu Antworten gekommen. Warum hängen wir so an Traditionen?
Naja, ich sage mal, es gibt eine Art Bequemlichkeit, Tradition. Es gibt ja von Gustav Mahler diesen wunderbaren Spruch, Tradition ist Schlamperei in der Musik. Und das stimmt, wenn ich nicht mehr darüber nachdenke, was ich tue, wird es sehr bequem. Und ich kenne viele Kollegen, gerade auch aus der Szene der alten Musik, die es vollkommen ablehnen, in Konzerte zu gehen, wo auch nur ein Stück moderne Musik kommt. Das wird einfach abgelehnt, weil sie sich damit, sie müssen sich neu orientieren und müssen sich auch mit Klängen konfrontieren, die sie so nicht gewohnt sind. Und das geht ja vielen so. Also das ist in dem Musikbereich ganz, ganz schwierig, dass viele, bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gehen sie noch mit und der Rest ist eigentlich schon zu anstrengend. Und da komme ich auf so eine, nochmal auf diese Frage der Gleichheit auch, das ist ganz interessant, oder der Gleichberechtigung. Da fehlt mir als Musiker doch zusehends auch der Blick darauf, dass Musik auch etwas mit Bildung zu tun hat. Das heißt, wenn ich mich nicht weiterbilde oder überhaupt bereit bin, da tiefer einzusteigen, kann ich verschiedene Formen auch der Musik nicht verstehen, kann ich auch andere Kulturen nicht verstehen. Und von daher ist es eben nicht nur, ich konsumiere nicht nur, und das gilt eigentlich auch für die Architektur, ich gucke mir nicht nur etwas an, finde etwas schön oder nicht schön, sondern wenn ich über etwas urteile, dann muss ich mir ein Stück weit etwas aneignen, muss ich mich bilden, um überhaupt urteilsfähig zu werden. Und ich glaube, dass es daran auch liegt, dass wir uns oft missverstehen, weil wir in verschiedene Dinge nicht tief genug eindringen, um darüber wirklich zu urteilen.
Da steckt so ein bisschen drin, dass wir alle eine gewisse Expertise brauchen, jetzt in der Malermusik, in der Bachmusik, in der Kulturgeschichte oder in der Architektur. Und da sage ich ganz klar ja und sage auch ganz klar nein. weil es gibt Menschen, wir haben ich habe in Frankreich damals studiert, da haben wir diesen Begriff der Kultur Konstruktive gehabt. Das ist die Kultur des Bauens insgesamt und der ganz, ganz unterschiedlich besetzt ist. Wenn wir das hier in Deutschland sehen, in Europa, wird da ganz hoch qualifiziert und speziell gerechnet und bewertet. Wenn ich nach Burkina Faso gehe, da gehe ich in die Dörfer und spreche zum Beispiel dort mit den Frauen, die mir ganz genau sagen, nimm das Material hier und dort und dort. Und ich frage, ja, warum denn? Ja, nimm es einfach. Das ist die Erfahrung. Da gibt es eine Tradition dahinter. Und wenn die sehen nach dem dritten Regen, das war es nicht, dann wird die Grube gewechselt. Also es ist ein bisschen Trial and Error vielleicht, ja. Aber trotzdem gibt es eine Weisheit, die dahinter liegt, ja. Und da muss man, glaube ich, aufpassen, oder müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht auf den elitären Elfenbeinturm begeben. Trotzdem ist das genau richtig. Ich muss das verstehen. Wir haben ein schönes Projekt gemacht mit einem Kollegen von ihm, den Herrn Mark. Einen Studenten hatte ich engagiert, um ein Bauprojekt mitzumachen. Weil ich finde, die Musik ist ein Kommunikationsmittel auch. Und uns fehlt in der Architektur, fehlen Kommunikationsmittel, um auch anderen Menschen mitzuteilen, was wir denn eigentlich tun. Und ich habe ihn mitgenommen nach Marokko, wo er die Klänge und die genaue Musik, die aus dem Sahel unten kommt, zu hören und um mitzubekommen. Und er hat nachher eine Komposition für seine Abschlussarbeit gemacht. Und das war natürlich eine Begegnung zwischen den verschiedenen Experten, den Architekturstudierenden und den Musikstudierenden, war das erstmal ein Clash. Aber es war ein wunderbarer Clash, der wieder zu einer Befruchtung geführt hat. Und solche Clashes müssen wir, glaube ich, provozieren. Von unserer Tradition raus in das Abenteuer, ja.
Bezieht sich das auch auf den Clash unterschiedlicher Traditionen, um etwas Neues zu erschaffen?
Da fällt mir ein, der große Tattoo in Edinburgh, das ist vielleicht bekannt, das ist der große Aufmarsch der Bagpipe-Players in Edinburgh, wo dann die Dudelsackspieler kommen aus Indien, aus Pakistan, aus dem ganzen Commonwealth, aus der ganzen Welt, wo es eigentlich schon mal diesen Clash gibt im Formalen letztendlich. Ja. Die haben alle das gleiche Instrument, aber es gibt auf einmal ein Mix und ein gegenseitiges Wundern, Bewundern auch und ein Miteinander. Und das ist eigentlich ganz schön. Ich muss da jetzt nicht hinfahren, aber das ist schon ganz speziell sowas. Ja.
Birgit, du wolltest dazu noch was sagen?
Genau, also vielleicht auch Tradition ist auch ein Begriff der Gegenwart. Es gibt gerade jetzt in diesem Jahr erschienen Begriffe der Gegenwart. Ein Buch von Brigitta Schmidt und Manuel Liebig, in dem der Begriff Tradition in diesem Band Begriffe der Gegenwart erläutert wird. Und zwar im Kontext auch der neuen UNESCO-Weltkulturerbe-Konvention, die 2003 das immaterielle Weltkulturerbe aufgreift. Hier werden tatsächlich mündliche Traditionen adressiert. Also vor dem Hintergrund des Verlustes von Traditionen, von Sprache, auch der Erinnerungskultur, eine partizipative Form der Erinnerung zu schaffen, nämlich Tradition auch wirklich als eine aktive Form der Erinnerung zu verstehen. Das ist übrigens auch das, worauf Adorno mit seinem Aufsatz hinaus wollte, in dem kleinen Text über Traditionen, wo er Tradition als sozusagen feudal zwar beschreibt, aber um aus diesem verstaubten Kontext nicht hinterfragte Überlieferungen rauszukommen, setzt er den Begriff der Erinnerung dagegen. Und das finde ich ganz spannend, weil hier Tradition tatsächlich als etwas adressiert wird, das erstens die Diversität, die verschiedenen Formen der Tradition adressiert und gleichzeitig eine partizipative Form der Erinnerung etablieren will, weil nämlich ganz dezidiert Gruppen, zivilgesellschaftliche Akteure und Akteurinnen gefragt und aufgefordert werden, an diesem Prozess der Aufnahme von immateriellen Kultur oder in den Katalog des immateriellen Kulturerbes aufzugreifen. Und aber das wirst du am besten wissen, weil die Orgelmusik eines der ersten sozusagen Bestandteile dieses immateriellen Kulturerbes waren für Deutschland und die Genossenschaftsidee. Das fand ich ganz spannend, also dass wir sozusagen auch die Ideen, die immateriellen Ideen, also nicht nur das Bewahren von Baudenkmalen und das Bewahren dessen, was wir im Museum aufbewahren und aufheben, sondern eben wirklich also das Lebendige tun, die lebendige Praxis adressieren und sie partizipativ in diese Form der Erinnerung aufzunehmen.
Das war ein ganz wesentlicher Punkt, also gerade für die Orgelmusik und vor allen Dingen auch Orgelbaukunst. Also wie werden Instrumente gebaut und in welchen Traditionen, gerade in Deutschland, sehr vielfältig. Süden ist anders als der Norden und der Osten wieder anders als der Westen. Dass man das eben aufgenommen hat, war für das Handwerk sehr, sehr wichtig. Und ich denke, das ist ja auch schon angeklungen bei dir in der Architektur. Das hat für die Orgelbaukunst im 20. Jahrhundert unglaublich viel gebracht, dass man sich nochmal zurückbesonnen hat auf barocke Renaissance-Instrumente, um daraus wieder neu zu schöpfen und einfach diese handwerklichen Qualitäten wieder hervorzuholen und von der Fabrikorgel wegzukommen zu einer handwerklichen Tradition. Also das, denke ich, ist ein sehr, sehr positives Beispiel. Und ich finde diesen Begriff der Erinnerung, das finde ich sehr, sehr schön, ja. Sehr angemessen.
Da gibt es ja auch, das ist auch als Weltkulturerbe gelistet, die Märchenerzähler auf dem Platz Jemna Elfna in Marrakesch. Eine ganz, ganz spannende Sache, wo wir als nicht-arabisch oder nicht-Berber sprachenmächtig davor stehen und das erstmal bewundern. Wir bewundern die Gesten, den Ausdruck der Menschen, nicht nur derjenigen, die erzählen, das sind meist Männer, sondern auch derjenigen, die zuhören. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Das ist einmal ein bisschen zementiert worden in einem Buch von Tahir Shah, Der glücklichste Mensch der Welt, ein wunderschönes Buch, wo so ein bisschen diese Kultur dargestellt wird. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich wollte jetzt auf das Feudale nochmal kommen, was in der Architektur natürlich sehr ausdrucksstark ist. Das ist so dieses, die Schlösser, die Burgen. Das ist das, was übrig bleibt. Ich zeige immer auf meinen Vorlesungen die Tempelanlagen von Gurna 1200 vor Christus, die aus Lehm gemacht sind. Da kommt der Begriff der Dauerhaftigkeit. Im Französischen Durabilité. In Durabilité steckt Dür drin, hart. Das ist hart, das ist konsistent, das bleibt. Und das kommt dann dazu, dass die Menschen dann doch nach Maler in ihrer Bequemlichkeit verharren. Und wenn gefragt wird, was machen wir denn jetzt mit dem Platz in Braunschweig oder in Hannover oder in Berlin? Ach, wir bauen da wieder ein Schloss hin. Und dann kommt ein Schlossizismus als Bequemlichkeitsgeste hervor, weil die Leute sich, trotzdem sie nicht Schlossherr und nicht Fürst und sonst was sind, aus irgendeiner überlieferten Weise geborgen fühlen in diesen Formen. Und das sind, glaube ich, so diese Punkte, an denen wir so ein bisschen arbeiten müssen. Es ist schön, so eine Erinnerung zu haben von so einem Schloss, aber das als Geste zu haben oder als quasi direkte Ableitung, finde ich ein bisschen schwierig in der Gesellschaft. Und das bremst, finde ich, auch die Weiterentwicklung. Also die Zukunftsfähigkeit von Tradition bremst das. Ja.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Begriff oder ein ganz wichtiger Punkt, um zu sagen, dass wir diesen Traditionsbegriff eigentlich ausleuchten müssen. Wenn wir schon meinen, was wir unter Tradition verstehen, ist das hochproblematisch. Also genau diese soziale Praxis, dieses Proaktive, auch diese ein bestimmtes Verständnis des Traditionsbegriffs, der zum Beispiel in der Dichotomie zwischen Moderne und Tradition liegt, ist ein hoch ethnozentristischer und hochproblematischer Traditionsbegriff, der nämlich von vornherein die tradierte Gesellschaft und die moderne Gesellschaft in einen Dualismus setzt und damit selbst so einen Ethnozentrismus fortführt, der unhinterfragt bleibt. Aber wenn wir uns Tradition als ein lebendiges Tun von Menschen, Gruppen, auch als Möglichkeiten der Identifikation vorstellen, dann haben wir eigentlich einen ganz anderen Begriff von Tradition. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was wir tun müssen, auch in den Kulturwissenschaften, diesen Traditionsbegriff vielfältig zu beleuchten.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, merke ich schon. Ich würde gerne noch mal auf die Emotionalität der Tradition zu sprechen kommen. Arvid, ich könnte mir vorstellen, dass Kirche ohne Kirchenmusik einfach nicht das Gleiche wäre, auch aus emotionalen Gründen. Inwiefern berührt die Musik die Menschen in der Kirche und bindet sie auch irgendwo in diese Gemeinschaft ein?
Das Schöne an der Musik ist, dass sie die Menschen in den Kirchen bindet, ohne dass die Menschen in der Kirche eigentlich sind. Also das ist ja zu beobachten, gerade wenn man eben ältere Musik aufführt, dass viele Leute kommen, die sonst da nicht hingehen. Und das, denke ich, ist eine spannende Sache und zeigt ja, wie wichtig es ist, diese identitätsstiftende Musik eben auch weiter aufzuführen und damit diese Art von Tradition auch zu pflegen. Nur es darf eben nicht hohl werden. Es darf eben nicht das Einzige sein, was da passiert. Sonst haben wir einen Konzertsaal, sonst ist es verwechselbar. Dann kann ich auch in die Muck gehen, um mir da etwas anzuhören. Und manchmal, denke ich, ist es schon so weit, dass die Menschen gerne die Räume gerne in Beschlag nehmen und sich das da gerne anhören, weil der Rahmen stimmt. Aber der Rest, was es sonst noch zu bedenken gibt und wie will man diese Räume erhalten, da bin ich bei dem Berliner Schlossmodell. Was das eigentlich bedeutet, auch gerade hier in Lübeck, das ist vielen gar nicht bewusst, dass wir es hier mit einem Berg zu tun haben von fantastischen Bauwerken, die beschallt werden wollen, aber die mehr brauchen als den Konzertbesuch. Wir brauchen Leute, die sich irgendwo dazu bekennen. Und wir brauchen, glaube ich, in Zukunft auch Formen, wo sich das, wo es ineinander gleitet, wo ich nicht unbedingt in der Kirche sein muss oder gläubig sein muss, um mich nicht doch zu bekennen zu diesem Raum oder zu dieser Kultur. Das, denke ich, das ist die Aufgabe auch der Zukunft, dass man da weitergeht und dass da keinen ausgrenzt, auch wenn er nicht sonntags hingeht, sondern dass man versucht, gemeinsam das zu gestalten. Und für diese Berliner Schlossgeschichte lässt mich nicht ganz los, weil wir es im Instrumentenbau, gerade im Orgelbau, sehr stark zu tun haben mit Stilkopie. Ja, da können wir uns gut drauf zurück, kann man sich gut zurückschauen und dann etwas nachbauen. Das ist immer allemal einfacher, als etwas Neueres zu kreieren. Ne?
Ich glaube, das ist also Räume zu benutzen, jetzt wie die Kirchen zum Beispiel, sinnvoll zu nutzen, das bedarf auch eines Commitments, also einer Zustimmung, dass ich nicht nur konsumiere, sondern dass ich mitwirke. Und das ist, glaube ich, der schwierige Punkt, weil wir immer mehr lernen, wir lernen, oder die Kinder, die Jugendlichen, wir auch, zu konsumieren. Das hat was mit der Zeit zu tun, mit den ganz vielen Anforderungen, die wir haben. Wir gucken in unsere Mailbox rein, was da alles kommt und meinen, es muss alles gemacht werden. Und deswegen konsumieren wir auch Kultur. Wir meinen, Kultur zu konsumieren und machen dann im Inneren ein Häkchen hinter. Ja, ich habe ja jetzt einen kulturellen Akt geleistet. Und ich kriege das mit in solchen Situationen, wo auf einmal gesungen wird. Das klingt so total altbacken, aber wenn gemeinschaftlich gesungen wird, und das ist auch so ein familiäres Ding, dass man dann zumindest mal im Kanon etwas singt und auf einmal das Miteinander der Klänge, die Akkorde spürt, und das spürt man physisch und emotional, dann kommen wir auf das Emotionale zurück, dann wird das spannend, dann macht das Spaß. Und wenn ich nochmal auf mein Fach überleite, ist das genau das Ding, was die Leute an dem Lehmbau so fasziniert. Ich bin auf der einen Seite dabei, wir bauen 15.000 Quadratmeter katholisches Forum in Bayern unten. Auf der anderen Seite ein Lehmbau-Workshop, wo dann vom Flugzeugpiloten über den pensionierten Postbeamten, die Hausfrau, den Architekten, Leute zusammenkommen und dieses Material berühren und merken, was damit passiert und was mit ihnen passiert. Das gibt wie so einen Dialog. Und das ist das, was mit der Musik auch passiert. Ja? Ich kriege einen Klang mit und der rührt etwas in mir an, ob es jetzt was Bekanntes ist oder was Unbekanntes. Und dann geht die Arbeit los. Und das ist das, was ich dann mit Commitment meine. Ich muss mich dem aufsetzen. Das müssen finde ich total blöd. Ich sollte mich dem aufsetzen. Und dann wird Kultur und dann wird auch Tradition wieder lebendig, glaube ich. Versuch einer Richtung, ja.
Bleiben wir noch mal kurz beim Lehmbau. Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass du nach Afrika eingeladen wurdest, um dort über Lehm zu referieren. Was ist da passiert?
Es war ganz lustig, das ist schon ewig her. Nigeria, Goethe-Institut. Die hatten ein kleines Dorf in der Nähe von Onitsha und dort wollte ein Musikprofessor eine Bibliothek bauen in einer Lehmkuppel. Und ich war eingeladen, das zu tun. Man hat mich gefragt, ob ich das machen möchte. Ein Workshop gleich für Architekten und Ingenieure aus dem Land, aus Nigeria. Bin gerne dorthin gereist und als ich ankam, wurde ich gebeten, in Lagos einen Vortrag zu halten, dort an der Fakultät, zum Thema Lehmbau. Ich kam in den Raum rein, ich war das einzige Bleichgesicht dort. Und bevor ich loslegen konnte, stand jemand auf und sagte, ey, was soll denn das? Was will der weiße Mann hier? Was will der uns über Lehmbau, über unsere Tradition erzählen? Und dann habe ich gesagt, Moment, wait please. Und dann, er soll mal zuhören. Und dann habe ich gezeigt, über unsere Tradition des Lehmbaus, die es hier gibt mit den Fachwerkhäusern, von den Massivlehmhäusern oben von Husum runter bis in den Süden Deutschlands. Und dann haben wir auf einmal diese Gleichheit gehabt, über die wir vorhin erzählt haben. Wir hatten eine Augenhöhe und konnten über die gleichen Sachen erzählen. Wir sind als Best Friends rausgegangen aus dem Ding. Es war ein sehr schöner, konzertierter Dialog. Und ich konnte dann nach Nzube bei Onitsha fahren und das Haus machen. Was ganz spannend war, dass dieser Musikprofessor, jetzt sind wir bei der Musik nochmal, einer der ersten damals gewesen ist, der das jährliche Budget für Musikinstrumente an seiner Musikhochschule nicht für Geigen, Bratschen und Querflöten ausgegeben hat, sondern für traditionelle afrikanische Instrumente, um die Tradition in die Neuzeit zu transportieren. Und das war ein sehr schönes, das war Lehm meets Music. Das war sehr schön, ja.
Gibt es das denn in der Musik mit religiösem Kontext vielleicht auch so ein Element, was dann tatsächlich Nationen, Kontinenten übergreifend als verbindendes Element wirken könnte?
Es gibt ganz viele Formen, die international gepflegt werden. Also wenn ich von dem Gospelgesang ausgehe, dann sind das Dinge, die von den Schwarzen nach Amerika kamen und dann wieder zurück nach Europa und inzwischen weltweit wirken. Wenn ich an den Jazz denke oder es gibt so viele Dinge. Ich bin im Augenblick so ein bisschen traurig, dass man über kulturelle Aneignung spricht und das sehr negativ nimmt. Denn es gab in der Musik immer, seit man wirklich reisen kann und viele auch Interesse haben an asiatischer Kunst, schon über 100 Jahre her. Das war eigentlich, also ich dachte immer, es ist nicht böse gemeint, sagen wir mal so. Die Aneignung ist eher etwas Positives, dass etwas transportiert wird und in unseren Kulturraum gebracht wird, damit wir uns damit auch auseinandersetzen. Aber es mag sein, dass es als unehrlich empfunden wird, weil man es eben nicht sagt, woher es kommt. Und dann tut man so, als wäre es eine europäische Erfindung. In Wirklichkeit waren die Kollegen natürlich, die waren weltweit unterwegs und haben sich da inspirieren lassen. Aber es gibt so etwas wie eine gemeinsame Sprache. Und das ist sehr schön, wenn man rumkommt in der Welt, dass man merkt, dass die auch die selbst die alte Musik, ein Dietrich Buxtehude aus Lübeck, ist eben auch in Tokio präsent. Und das kann ich in Amerika auch machen oder in Kanada. Und selbst in Brasilien gibt es alte Instrumente. Also von daher ist das wirklich weltweit so, dass man da sich eigentlich immer gut versteht. Mhm. Ja.
Birgit, kannst du dieses Konstrukt der kulturellen Aneignung zufällig für uns einordnen?
Ui. Ich glaube, jetzt muss ich mir streichen. Na, es ist eine Art der Identitätsbildung. Es ist eine Praxis, in der wir oder mit der wir Sinn und Bedeutung finden. Also Kultur ist ja sowieso als Wissenschaft eine Perspektive, die nach den Sinn- und Bedeutungskonstruktionen fragt. Eben nicht Theater, Museum. Natürlich ist das irgendwie auch Teil der Kulturwissenschaften, aber Kultur ist erstmal ein Differenzbegriff und vor allen Dingen eben etwas, mit dem wir als Menschen uns Sinn und Bedeutung zuschreiben. Kulturelle Aneignung spielen da eine ganz große Rolle und das ist gar nicht jetzt im Sinne von der eigenen und der anderen Kultur gedacht, sondern als eine Praxis, die notwendig ist für kulturelle Zusammenhänge. Also ich würde das eher auch als ein lebendiges Tun verstehen wollen.
Ja, vielen, vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal zum nächsten Themenblock und reden darüber, was es mit uns macht, wenn wir mit Traditionen brechen oder sogar brechen müssen. Und da denke ich zum Beispiel auch an Frauen, die ganz bewusst einen technischen Beruf ergreifen. Was macht das mit denen, Birgit?
Ich würde sagen, das ist kein Brechen, sondern das ist ein Sichtbarmachen von Vielfalt. Und das ist etwas, was vielleicht ein Stück weit kulturelle Selbstverständnisse in Frage stellt, wenn wir nämlich meinen, dass Technik geschlechtlich konnotiert ist und damit eine zwei, also männlich Technik, nicht Technik ist weiblich. Das ist etwas, was sehr kulturspezifisch ist. Auch zum Beispiel Kognition, räumliche Kognition ist sehr kulturspezifisch tradiert, dass wir meinen, Frauen können weniger oder haben verfügen weniger über räumliche Vorstellungsvermögen. Das ist eine Frage der Sozialisation. Ein Brechen von Traditionen im Hinblick auf Geschlechterverhältnisse ist, glaube ich, etwas, was wir gerade ganz aktuell in unserer eigenen Gesellschaft beobachten können. Wir haben seit 2018 im Personenstandsgesetz die dritte Option und damit, wie Constanze Plettmar gesagt hat, das Bundesverfassungsgericht oder Karlsruhe bricht die Geschlechterbinarität auf. Das heißt also, dass wir diese Zweigeschlechtlichkeit im Recht, im Personenstandsgesetz tatsächlich aufgebrochen haben. Und das ist etwas, was wir beobachten können, weil das was mit Emanzipationsbestrebungen zu tun hat, mit Vielfalt, Sichtbarkeit, aber eben auch tatsächlich eben der Anerkennung dessen, was wir als Menschen sind, nämlich sehr vielfältig und eben ganz unterschiedliche Menschen mit auch nicht nur zwei Geschlechtern.
Und was bedeutet das nun für die einzelne Person, die sagt, hey, ich pass nicht in dieses traditionell überlieferte Raster. Ich bin irgendwie anders. Dieses Gefühl der Andersartigkeit, was macht das mit dem Menschen?
Also das Gefühl der Andersartigkeit kommt ja daher, dass es eine normative sozusagen Zuschreibung gibt, die jemanden überhaupt erst zum anderen macht. Ich glaube, es muss... Also das ist nicht das Gefühl von Andersartigkeit, sondern das ist einfach die Anerkennung und Sichtbarkeit, was wir als Menschen sind. Also das, vielleicht müssen wir das jetzt nochmal kürzen oder rausschreiben. Ich wehre mich gegen den Begriff andersartig, also oder anders, sondern ich glaube, dass genau das die Konstruktion ist von Normalitätsdiskursen, das eigene und das andere als solches zu labeln und damit eine Asymmetrie, eine Abwertung von Menschen, Personen stattfindet, die vielleicht einem bestimmten Muster von Geschlechterordnung nicht entsprechen.
Der Prozess dazu wurde ja wahrscheinlich schon von Simone de Beauvoir mit dem anderen Geschlecht mit angestoßen. Und da sind wir jetzt vielleicht auch noch diesen einen weiteren Schritt weiter, der nicht nur von diesen zwei Geschlechtern, sondern eben auch von dem Spektrum dazwischen spricht, nicht wahr?
Simone de Beauvoir hat, das finde ich ganz spannend, ganz am Anfang von 1949 geschriebene Buch, Das andere Geschlecht, geschrieben. Es ist schon so viel Tinte geflossen. Mhm. Und ich zögere, dieses Buch zu schreiben. Sie spielt damit natürlich auf die Frauenbewegung in der Zeit an, also vor allem die erste Frauenbewegung. Berühmt geworden ist der Satz, man kommt nicht als Frau, man kommt nicht als Frau zur Welt, also man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird zur Frau gemacht. Und das Entscheidende ist, glaube ich, dass Simone de Beauvoir sozusagen die Tradition unseres eigenen Denkens kritisch hinterfragt, nämlich wie wir bestimmte sozusagen Ordnungen des Denkens fassen, passiv, weiblich, aktiv, männlich, Substanz, Immanenz, Natur, Kultur. Also diese Differenzen sozusagen, die in allen, in diesen Ordnung des Denkens, in der Ordnung der Gesellschaft aufgehoben sind, die zu kritisieren.
Mhm. Heiner, du wolltest etwas dazu sagen.
Frauen in der Technik war das, das hat, ist erstmal ganz schwierig, dieses Begriffspaar. Ich glaube, in der Wurzel hat das wieder mit dem Begriff der Bequemlichkeit zu tun. Es ist ganz bequem, wenn ich mich als Mann in meinem Handwerksberuf zurückziehe und weiß, ich kann den anderen anpaulen, ich kann ihn bitten, ein Bier zu holen und diese ganzen klassischen Geschichten. Ich muss umdenken, wenn ein anderes Geschlecht oder vielleicht ein drittes da ist. Wie gehe ich denn damit jetzt um? Und ich glaube ja, dass der Mensch generell eine gewisse Grundbequemlichkeit hat, auch dieses Andersdenken. Und das ist eigentlich die Herausforderung für heute und für morgen, dass wir eine Vielfalt zulassen und vielleicht auch durchaus es schaffen, Kleinstcluster der Tradition zu kreieren, auf denen sich jede Person zurückziehen kann, wenn es ihr zu bunt wird. Aber durchaus von diesem Punkt aus, das Bunte, das wir jetzt ja haben in unserer Welt und was wir auch schon immer hatten, auch zu leben, zu erleben und mitzumachen. Und dann kann ich auch eine bunte Baustelle haben und Organistinnen und Organisten, und das habe ich ja sowieso. Und ganz spannend ist in dem Zusammenhang, bin ich ganz gespannt. Wir haben gerade in Brüssel auf der Ebene des Dachverbands der Architektenkammern der Länder die Statistiken gesehen, dass wir in vielen Ländern Europas mittlerweile einen höheren Frauenanteil haben in der Architektur als Männeranteil. Ja. Also es gibt da eine Bewegung. Jetzt finde ich auch das wieder, diese Feststellung sehr, sehr schwierig, weil sie nicht differenziert ist. Was bedeutet das? Sind das Teilzeitangestelltinnen, Angestellte-Tinnen, wie auch immer, oder was steckt dahinter? Aber da ist auch wieder die Bequemlichkeit hinter. Ich möchte jetzt eine Zahl haben und möchte etwas festschreiben und möchte nicht mit dem Prozess, der da in der Gesellschaft vor sich geht, denken und arbeiten. Also das tun auch Leute, aber das nachher zu verbreiten, zu divulgieren, das ist unheimlich schwierig. Da hören die Leute auf.
Mhm. Extrem viel Wandel gibt es ja auch im Bereich der Kirche, also eine unheimliche Zahl auch an Kirchenaustritten, was letztendlich ja auch einen riesen Change-Prozess dort auslöst, so dass vielleicht auch die ein oder andere liebgewonnene Tradition einfach aus finanziellen Gründen nicht mehr drin ist. Arvid, wie geht man denn an so einen Prozess ran und trifft da die Entscheidungen, was man sich noch leisten kann und möchte?
Das ist lokal sehr unterschiedlich. Ich meine, das ist, es ist immer die Frage, was man sich leisten will. Denn die Kirchensteuereinnahmen sind nicht gesunken mit den Kirchenaustritten, sondern sind nochmal gestiegen, obwohl es Austritte gab. Das liegt an Steuerentwicklung, weil die Kirchensteuer eben daran gekoppelt ist, wie die Steuereinnahmen sind und nicht, wie viele Leute in der Kirche sind. Das mag jetzt merkwürdig klingen, aber es ist tatsächlich so gewesen, dass es einen großen Zuwachs gab bis 2018 und dass auch jetzt die Verluste nicht so sehr hoch sind. Das mag man erschreckend finden, aber so, das ist Tatsache. Ich denke, also die ganzen, also was Kirche im Augenblick wirklich zu schaffen macht, sind natürlich die ganzen Missbrauchsskandale, die es in der vergangenen Jahre, was alles ans Licht kommt, und nicht nur der vergangenen Jahre, sondern der ganzen Jahrzehnten, wo so etwas gelaufen ist. Und ich persönlich finde es vollkommen verkehrt, dass so eine Institution wie die Kirche meint, dass sie das selber regeln kann. Also wenn das weg wäre, dass Kirche meint, ein eigenes Recht setzen zu können und sich unter das normale für alle geltende Recht begeben würde, dann hätten wir diese Problematik gar nicht so stark, sondern würden auch mehr Sachen aufgedeckt werden. Und zugleich haben wir diesen synodalen Prozess auf der katholischen Seite, der in Europa seine Berechtigung hat, aber sicherlich in Lateinamerika, Mittelamerika, in Asien überhaupt nicht Bedeutung haben kann, weil die Gesellschaften völlig anders funktionieren. Das heißt, wir gehen hier von einer gleichberechtigten, oder ich sage jetzt einfach mal so platt, wir gehen von einer gleichberechtigten Gesellschaft hier aus. Wir gehen davon aus, dass Frauen und Männer und diverse Menschen das Gleiche machen dürfen. Das ist aber in vielen Regionen der Welt nicht so. Und da die katholische Kirche eine Weltkirche ist, wird sie sich immer daran orientieren, wie die Mehrheit dort tickt. Und die Mehrheit sitzt nicht in Europa. Und das machen wir uns nicht klar. Sondern die Mehrheit sitzt in den Ländern, wo traditionelle Lebensformen natürlich noch gelebt werden und auch verteidigt werden. Wo es sehr konservativ zugeht. Das darf man nicht vergessen. Aber zum Glück bin ich ja gar nicht katholisch. Von daher muss ich das auch gar nicht verteidigen. Und ich denke, weil es gerade um Geschlechter ging, bin ich immer ganz froh, bin ich sehr, sehr froh, dass ich glaube, dass es in der Musik einen unglaublich großen Wandel gegeben hat, dass wir eigentlich wir können nicht mehr davon sprechen, dass es mehrheitlich Männer sind, die in Orchester sitzen. Wir können inzwischen auch nicht mehr davon reden, dass bestimmte Instrumente nur Männer spielen dürfen. Das gibt's zwar noch, dass es da mehr Männer als Frauen gibt, aber eigentlich ist das passé. Es gibt eben auch Hornistinnen inzwischen und Trompeterinnen gibt's eben auch. Das, was vor 20, 30 Jahren eben noch schwierig war. Aber wie gesagt, jetzt komme ich nochmal zurück auf die Kirche. Ich denke, denn wenn diese, wie soll ich sagen, diese Geschlossenheit der Kirche, wenn das mal aufgebrochen werden würde, man würde sagen, es gibt keine eigene Gerichtsbarkeit, sondern ihr habt euch dem Normalen auch zu stellen, dann glaube ich, dann gäbe es nicht diese vielen, vielen Grauzonen und diese vielen, vielen Verstecke, von denen man jetzt so erfahren hat, und dann wäre vielleicht auch mehr Sympathie da.
Das ist eine große Diskussion, die wir da aufmachen, auch mit der Kirche, weil das kommt auch wieder, hat was zu tun mit einem Commitment zu meinem Nächsten im Grunde. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und da gibt es in meiner Wahrnehmung ganz viele Versäumnisse auch, weil die Kirche in meinem Erleben hängen geblieben ist in Traditionen. Und das ist die katholische sowie die evangelische Kirche. Die evangelische Kirche ist so, wie ich es mitbekommen habe, so in den 70er Jahren hängen geblieben, mit ganz viel, auch mit der Kirchenmusik, mit den Gesängen. Es ist ganz viel passiert. Und da gab es eine Abkehr. Ich habe selber Kirchenarbeit gemacht und Jugendgruppen geleitet und solche Sachen. Wir haben das versucht, anders zu machen. Da ging es dann um transzendentale Meditation und um genau das Thema der Ordnung der Liebe und diese ganzen Geschichten. Das ist das, was die jungen Menschen dann betrifft. Und das ist eigentlich auch die Rolle der Kirche, sich um die Nächsten zu kümmern. Das ist eigentlich die, jetzt bin ich wie ein Prediger, die Botschaft Jesu eigentlich, ja. Das ist eigentlich die Liebe zu predigen. Und wenn wir das haben, diesen Punkt, dann kommen wir mit der Gesellschaft, dann kommen wir mit einer Andersartigkeit oder mit einer nicht in der Norm sich Befindlichkeit auch viel, viel besser klar. Und dann brauchen wir vielleicht auch gar keine Norm mehr. Dann reichen vielleicht diese kleinen Trittsteine, auf die ich mich mal hinsetzen kann, wenn es ein bisschen viel wird. Und dann kann ich wieder ausschwärmen. Aber das ist die Bereitschaft. Es gibt diese Tradition und das sind die lähmenden Anteile der Tradition, die das Ganze zurückhalten und die Entwicklung bremsen. Ja. Es gab ja Eugen Drewermann oder auch Margot Käßmann, ich war lange in Hannover und das jeder gemacht hat, in der Nachbargemeinde, homosexuellen Pastor, der ist dann geschasst worden. Also auch die Akzeptanz in der Kirche, das ist, oder in der Gesellschaft, ist ganz schön schwierig, weil ich auf einmal mit Bildern konfrontiert werde, die ich von meinem Zuhause vielleicht nicht kenne.
Ja. Ja, prima. Ich würde sagen, wir machen den Sack zu und kommen zur Abschlussrunde. Und ich würde gerne von euch allen nochmal wissen, inwiefern brauchen wir denn jetzt noch Tradition?
Die Frage stellt sich gar nicht, weil wir glaube ich, gar nicht, wir werden immer Tradition haben. Die Frage ist, wie wir Tradition gestalten, wie aktiv, partizipativ wir damit umgehen, ob wir unterschiedlichen Traditionen Sichtbarkeit verleihen, wie wir die Beteiligung, aber auch die Sichtbarmachung von Traditionen zulassen und damit einfach diese Frage von, brauchen wir sie noch, nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern eher die Frage des Umgangs mit Traditionen.
Und das ist eigentlich der Punkt, die Essenz der Tradition herauszufinden. Was steckt denn dahinter? Ist es die Form? Ist es die Zunfttracht der Wandersleute, der Zimmerleute? Oder ist es das, was dahinter steckt? Gerade bei diesem Beispiel gibt es mittlerweile die sogenannten Schächte, die auch gemischt sind, die mit Frauen und Männern und mit beiden Geschlechtern besetzt sind und die einfach die Gesellschaft ganz, ganz bunt bereichern.
Eine ähnliche Sicht, ich möchte jetzt ja natürlich nicht langweilen, aber ich denke eben, das Wichtige ist, dass man sich der Tradition bewusst ist, dass es nicht einen Automatismus gibt, sondern dass man sich dessen bewusst ist, das kritisch hinterfragt und immer wieder versucht, neue Wege zu gehen und verschiedene Traditionen auch gemeinsam zu betrachten, um eventuell auch Zusammenführungen herzustellen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, die Offenheit nicht zu verlieren. ich also auch Diversität, ne, was es bedeutet, auch in der Familie bedeutet, also weil ich eben auch in der Familie damit konfrontiert werde. Es ist einfach auch, wie unterschiedlich damit umgegangen wird, wenn Menschen sich outen, wenn junge Menschen sich outen, was da so passiert in Familien auch, wo ich mich manchmal frage, warum ich nicht so reagiere. Woran liegt das eigentlich, dass man da gelassener ist oder offener ist? Das finde ich eine spannende Frage.
Also ich habe gerade ein ganzes Blog-Seminar hinter mir am Wochenende zu Geschlechterwissen in der Medizin mit Medizinstudierenden, die eben wirklich immer total, also erstens sind sie Mitglieder dieser Gesellschaft, und diese Gesellschaft ist eine Diversitätsgesellschaft. Ob man das jetzt will oder nicht, wir sind eine migrantische Gesellschaft, wir sind eine Gesellschaft von vielfältigen Geschlechtern. Menschen verstehen sich vielfältig in ihrem Geschlecht und sie sind aber gleichzeitig auch Studierende der Medizin und sind mit naturwissenschaftlichen, biologischen Geschlechtertheorien konfrontiert und erleben hier einen Widerspruch. Also sowohl in der Frage des Umgangs, was eigentlich sexuelle und reproduktive Gesundheit bedeutet, wie wir das Ärztinnen-Patientinnen-Verhältnis betreffen. Was sind die spezifischen Herausforderungen von Individuen, zum Beispiel im Transbereich, aber auch wie werden zum Beispiel Geschlechterdifferenzen gelehrt? In der biologischen Geschlechtertheorie wird oft binär noch adressiert, obwohl das gar nicht mehr State of the Art ist. Und das wäre wirklich ein eigenes Thema. Wir haben jetzt gerade, jetzt sind wir endlich aufgefordert zum Vollantrag für ein SFB. Also ich habe ein eigenes Projekt da drin, aber Diversity of Sex, wo wir mit Sozialkulturwissenschaften, Medizin, Molekularbiologie zusammen an diesem Thema arbeiten wollen. Das wird federführend geleitet von Christoph Remer-Suter und Olaf Jörth. Und ich habe ein eigenes Projekt mit einer Molekularbiologin, weil sie mich nämlich auch fragt, wieso wissen wir zum Beispiel über die Hormonwirkung von Geschlechterdifferenzierung im pränatalen Stadium so wenig? Dann kann ich dann sagen, okay, das hat was damit zu tun, dass es eine lange Tradition darin gibt, dass androzentristische sozusagen Wissensformen bestehen. Also man weiß sehr viel mehr über sozusagen die Entwicklung des männlichen Pathways als über die vielen Faktoren des weiblichen Pathways in der pränatalen Phase. Und das ist so spannend.
Ich würde dir gerne tatsächlich noch mal eine Frage dazu stellen. Also, warum nicht? Wir sitzen ja noch alle hier.
Ja. Ich habe da gerade mal den Satz von Simone de Beauvoir, es ist viel Tinte geflossen schon, ja, und ich merke das in ganz, ganz vielen Bereichen. Die Homosexualität zum Beispiel ist hierzulande schon seit Jahrzehnten eigentlich, und ich sage ganz bloß eigentlich, angekommen, ja, aber sie ist es nicht.
Nein, sie ist es nicht.
Sie ist es definitiv nicht, ja. Da kann man in den Sportverein gehen, da kann man in die Schule gehen und auch, was hast du da für eine schwule Zeichnung gemacht, höre ich im Zeichensaal. Das ist unglaublich, ja. Also das ist nicht...
Auch wie Kinder untereinander da leben, das ist ganz, ganz spannend.
Ja, und wir haben eine lange Tradition. Also eine lange Tradition, also die Sexualwissenschaften zu Beginn des 20. Jahrhunderts etablieren sich über ein Geschlechtermodell des Kontinuums, der Variabilität, Hirschfeld, der Homosexualität eben wirklich als eine Form der geschlechtlichen und sexuellen Identität begreift, und eine Sexualwissenschaft, die extrem divers sozusagen Geschlecht adressiert, aber dann der Nationalsozialismus genau diese Entwicklungen komplett sozusagen verschüttet, die erst in den 70er Jahren wieder aufgebrochen, also aufgenommen werden. Also wir haben ja, ich weiß nicht, diese Hirschfeld-Stiftung seit 2011 oder so. Also das ist auch total spannend, ne?
Es ist ja im Grunde ist es eigentlich ein kapitalistisches Modell, wenn man das so will. Diese Angst, die Fürsorge füreinander und für eine Nachkommenschaft zu verlieren. Und das ist ja die Auseinandersetzung bei Ehescheidung oder Trennung. Es geht um wirtschaftliche Güter. Und ich glaube, das Thema Homosexualität in der Familie auf einmal, mein Spross ist lesbisch, bi, trans, homosexuell, ist genau schon die vorauseilende Angst, dass dieses Kind eventuell nicht in dieses familienbinäre Modell reinkommt und eventuell dann auf dem Kapitalmarkt, auf dem ökonomischen Markt versagt, es nicht eine Familie ernähren können. Also ich sehe da ganz, ganz enge Zusammenhänge zwischen diesem, also tatsächlich unserem tradierten kapitalistischen Modell und einer Gesellschaftsform. Das funktioniert nämlich nicht, wenn ich auf einmal, wenn ich das aufbreche, wenn ich weiterdenke, dann muss ich nämlich auch meine ökonomische Situation ganz anders denken und ganz anders mithandeln. Dann komme ich auf einmal in den Begriff, in den christlichen Begriff des Teilens rein. Und da gibt es dann auch wieder den Widerspruch, der christliche Begriff und die kapitalistische Welt, die eigentlich was ganz anderes fordert.
Ja, diese ganze Modernitätstheorie ist ökonomisch und kapitalistisch geprägt, und zwar in der Unterscheidung zwischen Erwerbsarbeit, also bezahlte Erwerbsarbeit, und Care-Arbeit. Und das ist geschlechtlich konnotiert, männlich versus weiblich. Das erleben wir heute noch in den ganzen Debatten um Care-Arbeit. Wenn wir uns jetzt in der Corona-Pandemie umschauen, dass die Bezahlung von Pflegekräften eben tatsächlich sozusagen immer noch auf dieser Trennung beruht. Also ich habe gerade jetzt erfahren, dass medizinische Fachangestellte, also eine Berufsgruppe, die extrem gebraucht wird, die extrem gesucht wird, aber eine Berufsgruppe ist, die, glaube ich, mit 1.800 Euro Einstiegsgehalt beginnt. Also hier ist sozusagen die Geschlechterdifferenz, die Geschlechterdichotomie immer noch am Werk. Und diese sozusagen, diese Aufteilung von Arbeit in bezahlte, unbezahlte, anerkannte, nicht anerkannte Arbeit, die eben geschlechtlich konnotiert ist, das erleben häufig eben auch tatsächlich Frauen, die durch Kindererziehungszeiten, durch Care-Arbeit an die Grenzen ihrer Existenz gebracht werden. Und wir können das auch in den ökonomischen Modellen, zum Beispiel in den Steuermodellen, beobachten. Wir haben in Deutschland immer noch kein Steuermodell für alleinerziehende Mütter. Wir wissen seit 30 Jahren, dass alleinerziehend und Armutsrisiko sehr eng korreliert. Und trotzdem sozusagen werden diese Muster sehr schwierig aufzubrechen sein. Also es gibt nach wie vor immer noch den Zusammenhang zwischen Alleinerziehend und Altersarmut. Und das, finde ich, ist natürlich auch wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe, da noch mal viel mehr reinzugehen. Wir meinen ja immer, dass wir so eine extrem emanzipierte und moderne Gesellschaft sind, also uns von Tradition absetzen. Aber wir brauchen uns nur das Gender Pay Gap anschauen.
Ja, da gibt es viele Bereiche, die,
es gibt so viele Bereiche,
die gut, genau, funktionieren. Also ja, wenn ich jetzt auch höre, diese Diskussion um das Anerkennen von Abschlüssen, ist eine völlig, finde ich, eine völlig idiotische Diskussion. Es müsste doch zählen, was jemand in dem Beruf zu leisten in der Lage ist und nicht, was für einen Schein er hat. Und wir gehen in Deutschland sehr stark davon aus, was für einen Abschluss hast du eigentlich. Und erkennen wir das an. Und das machen wir sogar im eigenen Land. Wir haben hier Abschlüsse, die in Schleswig-Holstein anerkannt sind und in Bayern eventuell nicht. Das ist doch einfach nicht in Ordnung. Also da wird überhaupt nichts gemacht. Das wird ständig politisch gefordert, aber ich sehe es schon im eigenen Land schon Probleme für unsere eigenen Leute, dass man überhaupt in Deutschland hin und her kann. Aber für Leute, die aus dem Ausland kommen, wie soll das funktionieren in Zukunft, wenn wir so weiter denken? Ja? Und nicht sehen, dass das eben weder geschlechterspezifisch sein darf, wie bezahlt wird, noch, finde ich, von dem abhängen darf, was ich mal irgendwann als Abschluss gemacht habe. Warum darf ich den Beruf nicht mal wechseln?
Wir haben ja in der Geschlechterforschung auch einen intersektionalen Ansatz, also eben gerade nicht nur auf Gender zu gucken, sondern diese Verwobenheit mit sozialer Herkunft, Race, Ethnizität, Behinderung und so weiter zu denken. Also da sind ja Menschen noch mal ganz unterschiedlichen Herausforderungen geprägt. Es ist wirklich ein extremer Unterschied, ob ich schwul und People of Color bin oder Frau und mit Migrationshintergrund, also all das reguliert Anerkennungs- und Verhältnisse oder überhaupt die Möglichkeiten, gesellschaftlich zu partizipieren. Da müssen wir viel mehr einen Blick drauf haben.
Da steckt doch aber die Wurzel, irgendwo die Wurzel in der Angst, dass da was sein könnte, was mich stört oder mit dem ich nicht umgehen kann. Das ist immer die Angst vor etwas Ungewissem. Und wir hatten das vorhin mit den Kindern, wenn die nicht so sind, wie ich bin, mit den Abschlüssen. Was ist, wenn der Schein, den ich jetzt auf dem Tisch habe, nicht genau die Leistung repräsentiert, die ich eigentlich erwarte. Das ist, wir kommen auf den Bologna-Prozess, dieses fürchterliche Konstrukt. Mhm. Und wir sind, ich denke jetzt gerade an den Computer, wir sind jetzt weg von den Ordnersystemen, um Daten abzulagern, sondern haben diese Spot-Suche oder wie sich das nennt, wo man Begriffe einfach sucht und die praktisch in einer Gesamtgemengelage sind. Und das ist fast so ein Modell, wie eine Gesellschaft funktionieren könnte, dass praktisch begriffs- oder inhaltsbezogen gedacht und gehandelt wird und nicht clusterbezogen oder ordnerbezogen. Und ich glaube, das ist aber so ein bisschen unsere Tradition, um den Begriff wieder aufzunehmen. Und ich glaube, wenn wir da nicht rauskommen, wenn wir da eine neue Tradition draus machen, dann wird sich da nicht sehr viel bewegen. Dann werden wir immer noch Tinte schreiben, ganz viel, und es passiert nichts. Ich habe vorletzte Woche ging es bei so einem Gespräch der Kammern drum, Ökologie, Nachhaltigkeit und was passiert. Und dann musste ich zitieren, dass ich 2004 schon mal einen Vortrag gehalten hatte in Hannover, wo ich erzählen musste, seit 30 Jahren sprechen wir über das Thema. 2004 ist jetzt schon wieder 18 Jahre her, ja, mhm. Wenn ich richtig rechnen kann. Mhm. Ja, Architekten können noch nicht rechnen.
Also fast 20 Jahre.
Und das ist grauenhaft. Und so ist das mit der Tinte im Füller und mit den ganzen Themen. Wir sind mit der Wissenschaft und mit dem Denken viel, viel weiter als die Implementierung dieses Gedankenguts nachher ins Tun.
Vielen Dank an Heiner Lippe, Arvid Gast und Birgit Stamberger für dieses interessante Gespräch.
Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.